Moin Kai.
Moin Trutz, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Kai, nutzt du schon das neue Claude Opus 5.0 in deiner Vibe Coding App?
Ja, tatsächlich noch nicht. Ich habe heute Morgen noch mit Sonnet gearbeitet und habe aber da mein Limit auch ausgereizt. Das heißt, mein Claude-Code hat heute Morgen direkt mal das Usage-basierte Abrechnungsmodell genutzt. Das heißt, mein inkludiertes Volumen war aufgebraucht. Das heißt, heute Morgen für ein kleines Feature in meiner Tennis-App 7 €, glaube ich, sind darunter gebucht.
Oh.
Da sieht man, glaube ich, schon, ja, wird teuer, wenn man das wirklich Usage-basiert macht. Bin mal gespannt. Ich probiere das ein bisschen aus jetzt mal.
Da bin ich auch gespannt, ob es mal irgendwann auch dahin geht. Ich meine, momentan profitieren wir ja von diesen ja, subventionierten Plänen. Du hast den $100-Plan, ich habe, glaube ich, diesen $200-Plan. Ist ja Wahnsinn, was man da an Leistung oder an Gegenleistung für bekommt im Vergleich zu den US-Dollar, die man da bezahlt. Da frage ich mich auch, ob das mal irgendwann mal anders wird. Ich hoffe nicht, weil da wird es, wie du gesehen hast, ja echt schnell sehr teuer. Eine zweite Frage habe ich aber noch an dich. Und zwar, nutzt du in deinem Projekt eigentlich Git, diese Versionskontrolle?
Ja, auf jeden Fall. Nicht immer von Anfang an, manchmal erst, wenn so die erste Version steht, aber spätestens dann baue ich ein Git-Repo auch da rein und typischerweise pushe ich das dann auch auf GitHub, lege das da als privates Repository ab. Aber vielleicht ganz kurz zum, was ist denn Git überhaupt? Ist ein Tool zur Versionskontrolle, das heißt eine Idee, die es schon sehr, sehr lange in der Softwareentwicklung gibt, mit früher Subversion und davor noch ganz, ganz andere Tools, wo es darum ging, wie schafft man es denn in solchen großen Repositories irgendwie Nachvollziehbarkeit zu schaffen? Das heißt, was ist denn überhaupt wann entstanden? Welche Codeänderungen wurden gemacht für welche Feature in der Software und auch im Zweifel, um zurückrollen zu können? Das heißt, ich möchte auf einen Stand zurück, wo ein Fehler noch nicht existierte, möchte das mal ausprobieren, will, gehe dann wieder auf einen Stand nach vorne, wo der Fehler dann aufgetaucht ist und kann das analysieren. Das heißt, eigentlich so dieses Git, die Versionsverwaltung, damit kannst du Änderungen in deinem Code tracken und das ist total hilfreich bei der Entwicklung, vor allem bei Coding-Agenten ganz früh, in den frühen Tagen des Vibe-Codings war es für mich extrem wichtig, weil mir das da ständig passiert ist, dass ich mit dem Agenten irgendwie ein Feature tatsächlich genauso gebaut habe, wie ich es brauchte, weil das halt bestimmte Anforderungen erfüllen musste und dann habe ich irgendwie einen Tag später, eine Woche später ein ganz anderes Feature gebaut und dann hat er mir das da wieder zerschossen und im Zweifel musste ich dann halt wieder zurück. Das heißt, irgendwie so 2 Stunden Vibe-Coding-Arbeit musste ich wieder zurückrollen. Das geht aber mit Git. Das heißt, man checkt dann einfach eine alte Version aus und kann die dann nutzen. Das heißt, eigentlich ist das so eine Schritt-für-Schritt-Dokumentation, welche Änderungen hat man denn im Source-Code tatsächlich gemacht?
Genau, jetzt sind wir schon mittendrin. Genau darum sollte mich heute gehen, euch noch die nächsten Konzepte so ein bisschen zu erläutern, die wir in der letzten Folge ausgespart haben. Sprich, was muss ich als ambitionierter Vibe-Coder eigentlich wissen, um gefährlich zu sein? Und Git gehört auf jeden Fall dazu. Und du hast es schon gesagt, ich glaube, Git in einem Satz ist so ein bisschen Änderungen nachvollziehbar machen. Ja, dass man im Zweifel immer sehen kann, wann wurde welcher Text von wem wie geändert. Es unterstützt auch sehr stark bei der Zusammenarbeit. Also sprich, wenn man im Team arbeitet, das hatten wir ja auch zum Beispiel bei unserer Podcast-App, die wir zusammen gebaut haben, da haben wir ja beide daran entwickelt. Spätestens dann muss man ja irgendein System haben, damit man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt und plötzlich zwei Leute in der gleichen Datei Änderungen vornehmen und dann überschreibt der eine die Änderung vom anderen. Das darf natürlich nicht passieren. Und da bietet Git auch eine ganze Menge an Möglichkeiten. Git ist so ein bisschen, glaube ich, für den Außenstehenden erstmal ein bisschen komisch, weil es läuft erstmal wieder im Terminal, es hat eine ganz eigene Sprache, man redet da von Commits, von Branches, von Push, von Repos, Repositories und vielen mehr. Wir wollen auch heute oder haben auch gar nicht den Anspruch, heute jetzt da einen Deep Dive zu machen in Git, weil Git ist auch eine relativ, kann man, glaube ich, beliebig komplex machen auch. Aber die Grundkonzepte sind einfach. Wir wollen euch einfach nur erklären, wofür ist das da, was könnt ihr damit machen. Denn die Umsetzung, da kann euch nachher auch der Coding-Agent helfen, denn der Coding-Agent kennt sich auch mit Git sehr gut aus und kann euch da auf jeden Fall auch begleiten. Aber ihr müsst, glaube ich, nur verstehen, welches Problem löst das eigentlich. Und du hast es schon gesagt, Änderungen bleiben nachvollziehbar und auch zurückdrehbar. Ja, also wenn ich mal mich irgendwo vertan habe, kann ich auch jederzeit wieder auf den Stand gehen vor 3 Jahren im Zweifel, wenn ich das möchte, sofern Git halt da schon mitgelaufen ist und alles mitprotokolliert hat. Genau, darum geht es, glaube ich. Und ja, was sind doch so Konzepte, die man vielleicht bei Git kennen sollte? Du hast es eben, glaube ich, schon gesagt, wenn man jetzt mal ein neues Feature entwickeln möchte, dann arbeitet man da häufig in sogenannten Branches, also in einem Zweig. Man kann sich das so vorstellen, man macht einfach eine Kopie von dem bestehenden Projekt, separiert diese Kopie und arbeitet darin weiter, ohne jetzt den Hauptbranch, der meistens Main oder Master genannt wird, anzufassen, sodass auch mehrere Leute an verschiedenen Features arbeiten können, ohne sich in die Quere zu kommen. Und später kann man dann diese Änderung zurück wieder in die Hauptkopie oder in die Hauptversion wieder zurückführen und dann wieder reinbringen. Das ist auch, glaube ich, ein sehr praktisches Feature. Das nutzen wir auch bei Analytics ganz viel, denn da arbeiten wir ja meistens an ganz verschiedenen Themen parallel. Und wenn alle in den gleichen Dateien arbeiten würden, würde man sich da auch schnell auf die Füße treten. Also dieses Branching-Konzept ist, glaube ich, da auch ganz praktisch. Was muss man noch wissen, Kai, um Git irgendwie so im Überblick zu verstehen, was sind noch so Konzepte?
Genau, eigentlich der Basic ist einfach, wenn du eine Änderung hast, dann committest du die, ne? Das ist so der hauptsächliche Befehl. Das heißt, du hast jetzt irgendwie was gebaut und sagst so, das ist jetzt mal fertig, das ist irgendwie zusammenhängt, dann macht man einen Commit. Im Zweifel sagt man dem Agenten, er soll den Commit machen, dann macht er einen vernünftigen Kommentar da rein. Das heißt, man kann so einen Kommentar auch dranhängen, habe ich jetzt für Feature XY sind diese Änderungen und dann ist das die nächste Version quasi. Das ist es fast auch schon, wenn man Git nutzt. Wichtig ist, glaube ich, auch zu verstehen, dass Git und GitHub nochmal ein Unterschied ist. Das heißt, Git kann man ganz normal auf dem eigenen Rechner benutzen, ohne dass da irgendwer was, mache ich einfach lokal auf meinem Rechner, um einfach nachvollziehen zu können, was habe ich wann geändert, warum. Und wenn ich dann, wie du eben gesagt hast, mit mehreren arbeiten will, dann ist sowas GitHub der typische Weg, ne? So gibt auch andere Plattformen, aber GitHub ist eigentlich der Weg zu gehen. Und dann kann man einfach da ein Repository anlegen, das dann freigeben, entweder ganz public für alle, die da unterwegs sind, macht man es ganz frei verfügbar, oder man kann es auch privat machen und dann nur für einzelne Personen freigeben, so wie wir es auch im Podcast-Thema gemacht haben, ne? So, dann hast du das erzeugt, mir freigegeben, dann können wir da zusammen arbeiten. Du hast eben gesagt, lebt im Terminal, es gibt auch Desktop-Apps dafür, das heißt, die das so ein bisschen visueller machen. Das macht es nicht besser, um ehrlich zu sein, das macht es nur anders. Man hat dann irgendwie ein grafisches User-Interface, aber trotzdem das zu durchdringen, was da alles so passiert, ist im Zweifel auch nicht ganz einfach und ich glaube auch fast nicht alle Entwicklerinnen und Entwickler, die es tatsächlich auch beruflich nutzen, haben es voll durchdrungen, was da wann passiert, unter welchen Umständen. Aber die Basics sind einfach. Wenn man alleine arbeitet, geht es eigentlich nur darum, das zu committen. Im Zweifel ist dann der Push, das ist das auf die, das dann hochzuladen auf die GitHub-Plattform, das ist dann ein Push. Und wenn es dann darum geht, mit mehreren zusammenzuarbeiten, dann brancht man, das heißt, ich arbeite in einem eigenen Zweig und merge das nachher wieder zurück, das heißt, verknüpfe das wieder mit dem Hauptzweig. Das sind so die Hauptdinge, die man wissen muss, die Details drumherum. Wenn man in Situationen kommt, wo Fehlermeldungen auftauchen, die man nicht versteht, da hilft auch die KI des Vertrauens, das heißt die Fehlermeldung in den Chatbot schmeißen und mal fragen, was man denn tun soll. Und dann kommt man da auch weiter. Das war vor einigen Jahren noch anders und man hat dann sehr lange irgendwie versucht herauszufinden, was denn jetzt gerade kaputt ist am Git-Repo. Insofern, ein gutes Tool, probiert's mal aus. Das, was man so tagtäglich braucht, ist relativ einfach. Wenn Fehler auftaucht, fragt die KI eures Vertrauens und damit kommt man ganz gut weiter eigentlich.
Super, ja. Ich glaube, GitHub ist auch kostenlos, zumindest in der Basisvariante. Man kann natürlich auch da ein paar kostenpflichtige Features dazu buchen. Die braucht man am Anfang meines Erachtens aber nicht. Also auch private Repositories, die keiner sehen kann, die sind bei manchen Diensten kostenpflichtig. Hier sind sie aber auch, glaube ich, bei GitHub mit inkludiert. Es gibt noch andere Anbieter wie Bitbucket oder GitLab. Denn Git als solches ist eine Open-Source-Software oder das Konzept dahinter. Das ist jetzt kein kostenpflichtiger Dienst. Aber wenn man das praktisch in der Cloud irgendwie abspeichern möchte, kann man sich vielleicht vorstellen, so ganz vereinfacht wie so eine Art Dropbox und mehrere Leute haben dann Zugriff auf diese Dropbox und können da den Code dann irgendwie teilen, dann braucht man halt so eine zentrale Cloud-Plattform und GitHub ist eine davon, gehört mittlerweile zu Microsoft. Ja, und ist, glaube ich, so der de facto Standard, würde ich fast sagen. Also ich glaube, wenn ich jetzt vermuten würde, nutzen wahrscheinlich 95% GitHub und der Rest irgendwie Bitbucket und GitLab, aber das ist jetzt eine ganz gute Schätzung.
Ich glaube, GitLab gibt es auch noch viel on-prem dann, also ne, im eigenen Unternehmen gehostet, dann machst du deine eigene GitLab-Instanz, die du dann, wo du nur unternehmensintern dann was hosten kannst. Das ist ganz gut. Und wenn es dann in Richtung Professionalisierung geht, dann bieten die Dienste dann auch sowas wie so GitLab Runners. Das heißt, nochmal Services, die, wenn du eine Änderung hochpusht in den Hauptzweig, dann führen die Tests aus, versuchen das Ganze zu bauen als Windows-App, als Mobile-App für iOS oder Ähnliches und all diese Dinge. Das heißt, wenn es dann professioneller wird, bieten diese Plattformen noch deutlich mehr, ist aber, glaube ich, jetzt nicht Thema für uns heute.
Genau, das soll auch, glaube ich, reichen zum Thema Git. Vielleicht noch ein letzter Tipp, was Best Practice ist, was man nicht tun sollte, ist irgendwelche Passworte, Wörter oder API-Keys im Git-Repository mit abzuspeichern. Die lässt man meistens außen vor. Gibt so eine kleine Datei, die heißt Git-Ignore. Da kann man reinschreiben, welche Dateien bitte nicht gespeichert werden sollen oder versionskontrolliert werden sollen. Das vielleicht noch so als letzter Tipp, aber ansonsten soll das mal heute reichen, glaube ich, um einen Überblick zu kriegen, welches Problem löst Git, was ist das, was kann ich damit machen, sollte ich das nutzen, unsere Empfehlung ja, und das ist es eigentlich, was wir vielleicht noch nachschieben wollten zur letzten Folge, ja.
Vielleicht da ganz kurze Ergänzung noch. Heißt dann natürlich auch, dass man so die API-Keys für OpenAI oder so nicht einfach in Source-Code kopiert. Ne? So, das heißt, das taucht dann nicht irgendwo da auf. Machen die Agenten, aber wenn du die Agenten das bauen lässt, machen die das auch vernünftig in einer Environment-Datei, wo das dann liegt, die man ignorieren kann. Ist aber ein wichtiger Punkt, glaube ich, in Source-Dateien, so in den Python-Dateien, haben solche Keys nichts zu suchen. Die müssen woanders hin.
Exakt. Ja, perfekte Überleitung. So, und dann hatten wir letztes Mal ja auch aufgehört an dem Punkt, wo die App auf dem eigenen Rechner läuft. So, und da auch schon Dinge tut. Und das reicht vielleicht auch für 90% der Dinge, die ihr wollt, weil ihr wollt vielleicht braucht nur ein Tool, was euch irgendwie lokal unterstützt. So, manchmal hat man aber vielleicht, und jetzt bei dir in deinem Fall ist es ja auch so, Kai, du arbeitest gerade an dieser kleinen App für euren Tennisverein. Da sollen vielleicht auch mal andere Mitglieder darauf zugreifen können. Und spätestens dann muss man sich ja Gedanken machen, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass auch andere darauf zugreifen können? Denn ist immer so, die sollen jetzt ja nicht zu dir an deinen Rechner gehen und da irgendwas machen, sondern du willst ja die App dann irgendwo im Internet haben, sage ich mal. Ne? Und da wollen wir heute auch mal so ein bisschen drauf eingehen, welche Möglichkeiten es da gibt, denn die sind relativ vielfältig und auch jede dieser Möglichkeiten ist wahrscheinlich auch wieder ein eigener Podcast für sich. Aber auch da geht es uns darum, erstmal nur einen Überblick zu geben, damit ihr mal so ein bisschen das Spektrum kennt und vielleicht hier die eine oder andere Idee mitnehmen könnt, wo ihr dann eure App vielleicht mal hosten könnt.
Der Weg, typischerweise ist der Weg dann, du musst irgendwie den Code, den du auf deinem Rechner jetzt erfolgreich laufen hast, irgendwie auf einen Server bringen oder irgendwie auf einen Rechner, der übers Internet verfügbar ist. Mhm. Und früher sind dann genau da die Probleme aufgetaucht. Das heißt, bei mir auf dem Entwicklungsrechner lief alles. Ich habe das schön rüberkopiert übers Repository, dann auf einen Server, habe es da ausgeführt und es funktionierte erstmal nicht, weil irgendwelche Umgebungen waren anders. Ich habe Dinge auf meinem Rechner installiert, ohne es zu wissen und die Software hat Gebrauch davon gemacht. Das heißt, ich komme irgendwie in eine andere Umgebung auf dem Server und es läuft wieder nicht und muss erstmal gucken, was denn da jetzt fehlt, was ich nicht konfiguriert oder installiert habe. Und wenn ich zum nächsten Server umziehe, das gleiche Problem, irgendwie wieder anderes Setup und ich habe wieder die Probleme. Deshalb eine Möglichkeit, dem zu entgehen oder besser damit umzugehen, ist Containerisierung. Docker bestimmt auch schon mal dem einen oder anderen begegnet, ist eine Möglichkeit, eigentlich auf deinem Rechner nochmal einen kleinen anderen Rechner, einen virtuellen Rechner zu instanzieren. Das heißt, du hast das, wenn du es nachher deployen willst, also wenn du es nachher ausführen willst, deine Anwendung, dann machst du das in einem Docker-Container. Das heißt, du definierst im Entwicklungsprozess sehr genau, in welcher Umgebung die Software nachher laufen soll, was die Voraussetzungen sind, das heißt, welche Pakete und Abhängigkeiten installiert werden sollen, welche Versionen von diesen Abhängigkeiten etc. Das heißt, das definierst du alles mit und sagst dann, bau mir einen Docker-Container, also bau mir einen virtuellen Rechner, der dieser Anforderungen erfüllt, kopiere meinen Source-Code da rein und dann läuft die App in einem Docker-Container, in einer virtuellen Umgebung. Typischerweise sind solche Docker-Container einfach Linux-Maschinen, das heißt, da ist ein Linux-Betriebssystem drin, wo du alle Abhängigkeiten installiert hast und deine Anwendung dann da laufen kann. Das heißt, das nutzt du typischerweise nicht für die Entwicklung bei dir auf dem lokalen Rechner, sondern wenn du es nachher betreiben willst. Das heißt, wenn ich eine App habe, die ich mir auf meinem Rechner betreiben will, würde ich auch bei mir einen lokalen Docker-Container installieren. Ich starte den Docker-Container und dann ist die App da einfach. Das ist ein Weg, wie man sehr klar strukturiert eine gesicherte Umgebung mitnehmen kann. Das heißt, auf meinem Rechner läuft genau die gleiche Umgebung wie auf dem Server, wo ich das nachher in der Welt verfügbar machen möchte. Ich glaube, das Geheimnis dabei ist, dass man die Abhängigkeiten halt sauber definiert, schon auf dem Entwicklungsrechner. Ne? Ich muss ja sagen, welche Abhängigkeiten brauche ich etc. Das heißt, das kann man natürlich auch ohne Containerisierung machen. Wenn ich mir ganz sauber definiere, welche Abhängigkeiten muss denn das Betriebssystem haben, dann kann ich das natürlich auch auf einem anderen Server so neu aufsetzen. Aber Docker hilft total dabei, das zu machen. Und typischerweise nutzt man auch mehrere Docker-Container. Das heißt, man trennt das auch ein bisschen. Das heißt, wenn ich eine normale Web-App habe, typisches Setup sind, glaube ich, 3 Docker-Container. Ich habe einen Docker-Container für das Frontend, also alles, was so Web-Anwendung ist, was der Nutzer sieht. Dann habe ich einen Docker-Container, einen eigenen für das Backend, alles, was so die Logik der App ist, was wann wie wo passieren soll, die Schnittstellen, wo letztendlich diese Webseite drauf zugreift. Und sehr häufig hat man dann noch einen dritten Docker-Container, wo die Datenbank drin läuft. Das heißt, das, wo man Daten speichert, ne, Postgres-Datenbank oder was auch immer man da braucht, läuft im dritten Docker-Container. Das ist ein Setup, was einem relativ häufig begegnet. Das heißt, so die Docker-Umgebung hilft dir dabei, auf deinem Rechner eigentlich die gleichen Bedingungen zu schaffen wie auf einem Server und dann relativ leicht sowas auch auf anderen Rechnern, auf anderen Servern deployen zu können.
Super, also habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, ich sehr gut erklärt und ich glaube, reicht auch, glaube ich, für einen Überblick. Aber wenn man es in einem Satz nochmal sagen will, ist es praktisch wie so eine Art virtueller Computer, ne? Oder so eine virtuelle Maschine oder so ein eigener Computer im Computer und den kann man freigestalten, genauso aufbauen, wie man das gerne hätte, sodass er überall, wo dieser Container läuft, halt gleich läuft. Ne? Und das haben wir ja auch gemacht. Bei unserer Podcast-App hast du ja auch so ein Docker-Setup gemacht. Das konnte ich dann einfach runterladen. Ist ja auch Teil des Repositories, liegt ja also auch im praktisch in GitHub mit drin. Wird ja beschrieben über Textdateien letztlich auch. Und kann deswegen auch über entsprechend Git dann weitergegeben werden, sodass ich das dann entsprechend auch aufrufen kann. Und auch wenn wir auf komplett unterschiedlichen Maschinen arbeiten, du vielleicht auf Windows, ich auf Mac, auf Linux wird es nachher gehostet, stellt man dann trotzdem sicher, dass die Umgebung, in dem der Code läuft, immer der gleiche ist. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Game Changer, auch nochmal in der Softwareentwicklung. Hilft vor allem bei etwas komplexeren Apps, würde ich sagen. Wenn man jetzt nur so ein kleines Mikro-Tool baut, was jetzt irgendwas in Python macht, braucht man es vielleicht nicht zwingend, aber sobald man, sage ich mal, so ein bisschen mehrere Moving Parts da einbaut, du hast es schon gesagt, eine Datenbank oder ein Backend und noch ein Frontend etc., dann macht es vielleicht schon Sinn, das mitzudenken, gerade wenn man später auch schon weiß, ja, diese App wird auch mal irgendwann das Licht der Welt erblicken und soll mal irgendwie auch mal größer werden oder auch mal gehostet werden irgendwo, dann kann man das auch dem Coding-Agenten direkt mitsagen und dann legt ihr das an. Ja. Hat natürlich einen gewissen Overhead. Man muss dann diese Container bauen, neu starten, vielleicht auch mal aktualisieren etc. Aber lohnt sich, glaube ich, wenn das Ganze eine gewisse Komplexität bekommt.
Genau, ganz kurze Ergänzung noch. Gibt, glaube ich, aktuell so 2 Varianten. Das heißt ganz einfach, ich habe einen Docker-Container, den konfiguriere ich typischerweise über so ein Docker-File einfach, womit ich den starten kann. Und wenn man so eine Konstellation hat, wie ich eben gesagt habe, man hat 3 Docker-Container, die eigentlich eine App bereitstellen, dann macht man das typischerweise über Docker Compose. Das heißt, da hat man dann 3 Container, die alle irgendwie zusammengehören und auch miteinander sprechen müssen. Das heißt irgendwie Docker über ein Docker-File oder Docker Compose, wenn man mehrere Docker-Container zusammen in einer App managen will oder für eine App managen will. Aber auch da hilft euch euer Coding-Agent, das sauber aufzusetzen. Wenn ihr sagt, ich habe das jetzt soweit fertig programmiert und das sieht irgendwie ganz gut aus, dann kann man ihm auch einfach sagen, mach mir daraus irgendwie ein Docker-Compose-Setup und dann baut er das auch relativ gut. Das ist einfach gut durchdrungen, das können die Coding-Agenten einfach total gut, solche Dinge machen, das ist relativ einfach. Da muss man selbst gar nicht so tief reingehen.
Ja, guter Hinweis. Kann man also auch nachträglich machen, muss man jetzt nicht von Tag 1 machen irgendwie, aber sobald es vielleicht darum geht, das Ganze mal irgendwo anders laufen zu lassen, macht es, glaube ich, Sinn. Was man, glaube ich, auch braucht, zumindest ist es bei mir auf dem Mac so, man muss sich dann diese Docker-Umgebung auch selber einmal runterladen. Also bei docker.com, glaube ich, kann man sich dann entsprechend was installieren, sodass dann diese Docker-Umgebung auf dem eigenen Rechner läuft und die stellt dann halt praktisch diese Umgebungsbereit, dass man da halt Docker-Container starten, laufen lassen oder erstellen kann. Genau, super. Ja, dann können wir auch eigentlich schon zum dritten Schritt jetzt gehen. Jetzt haben wir praktisch unsere Software in Git. Wir haben sie mit vielleicht nicht zwingend mit Docker containerisiert. Kann man machen, muss man nicht machen. Und jetzt ist ja die nächste Frage, wo lässt du denn deine Tennis-App dann irgendwann laufen, Kai? Also hast du dir da schon Gedanken gemacht?
Genau, ich habe eine Idee, gehen wir, glaube ich, auch gleich mal noch ein bisschen tiefer drauf ein. Ich glaube aber so, der erste Schritt wäre ja, ich habe hier einen Rechner, das läuft auf meinem Rechner. Wie mache ich das? Stelle ich jetzt das der Welt zur Verfügung? Das wäre natürlich der eine Weg. Ne? So, ich habe das hier bei mir lokal laufen und ich schaffe es irgendwie, dass jemand anderes Zugriff auf meinen Rechner hat, auf die Webseite, die ich hier bereitstelle. Das ist ein Weg, den man gehen kann. Der hat viele Nachteile. Zum einen muss mein Rechner immer laufen. Ja. Und zum anderen muss der irgendwie aus dem Internet erreichbar sein, was ja auch nicht so so typischerweise der Fall ist. Ne? Ich kann mit meinem Rechner irgendwie das Internet erreichen, aber wenn du jetzt Zugriff auf meinen Rechner haben wollen würdest, braucht man einen Weg dafür. Das geht auch, aber das wäre so der erste Weg. Ne? Ich habe einen Rechner bei mir zu Hause, der ist irgendwie in die Welt verfügbar dann kann man das einfach abrufen. Sollen wir einmal so den Überblick machen? Was gibt es für Möglichkeiten und dann gehen wir da ein bisschen näher drauf ein. Das eine ist das, ich habe bei mir einen Rechner laufen, mache den irgendwie nach außen verfügbar. Das nächste ist dann, es gibt Anbieter, die Server im Internet betreiben, die ich mir einfach buchen kann. Gibt es auch zwei Varianten, entweder einen virtuellen Server, das heißt ein Teil auf einem Server, auch wieder so eine containerisierte, ich kriege halt so einen virtuellen Computer auf einem großen Server, oder ich kriege einen eigenen Server. Das heißt, jemand hat da tatsächlich einen Rechner einfach in einem Rechenzentrum stehen und ich bekomme Zugriff darauf und der gehört dann mir. Das heißt, das ist so der dritte Schritt. Danach gibt es dann die großen Hyperscaler, die dann nicht eigene Server anbieten, sondern tatsächlich Dienste auf ihren eigenen Server, so wie Amazon Web Services oder ähnliches. Und dann gibt es noch die Ebene dahinter oder die Ebene darüber. Da habe ich aber gar nicht so einen richtig guten Blick darauf. Das sind dann Plattformen, die dir noch speziellere Dienste bieten, Möglichkeiten, bestimmten Code zu hosten etc. Aber vielleicht, keine Ahnung, war das ein guter Überblick? Ich glaube fast nicht so richtig, oder?
Ich finde es eigentlich schon, ja, doch, ich finde das gut. Man kann eigentlich da ganz platt beschreiben, es geht, sage ich mal, es wird immer mehr abstrahiert eigentlich. Man kann sich also verschiedene, also du hast es eben schon gesagt, wenn man sich so einen eigenen Server mietet, sei es jetzt virtuell oder Bare Metal, wie man auch schon so schön sagt, dann bin ich natürlich auch für alles verantwortlich. Dann bin ich da wirklich der Hausmeister und muss mich um alles kümmern. Betriebssystem-Updates, ist die Festplatte noch, hat die noch genug Platz, habe ich genug RAM da, läuft da noch, muss ich die mal neu starten, etc. So, bringt natürlich auch eine gewisse Komplexität mit sich, dafür aber auch ganz viele Freiheitsgrade und ist meistens auch ein sehr günstiger Einstieg, weil ich kümmere mich ja eh um alles. Wenn ich aber mehr so die volle Managed-Service-Plattform haben will, die sich um all das kümmert und ich eigentlich nur meinen Code da hochschieben will und den Rest kümmert sich dann jemand anders, dann gibt es auch dafür entsprechende Lösungen. Die sind dann vielleicht etwas spezialisiert, haben weniger Freiheitsgrade, sind vielleicht auch etwas teurer. Dafür habe ich aber den ganzen Stress nicht und muss nicht nachts um 3 aufstehen, weil mein Server plötzlich abgestürzt ist, aus welchen Gründen auch immer. Oder von irgendeiner DDoS-Attacke attackiert wird oder you name it. Ne? Und dieses Spektrum wollen wir vielleicht mal so ein bisschen aufzeigen. Ne? Also vom eigenen Server, was kann ich da machen, bis hin zu diesen gemanagten Plattformen. Ich kenne auch nicht alle, ich kann aber ein paar auf jeden Fall mal was sagen. Denn ich sag mal so, den ersten Schritt, den du gerade beschrieben hast, es läuft auf meinem Rechner und ich gebe das irgendwie an die Außenwelt. Das ist ja wahrscheinlich eher der Ausnahmefall aus den genannten Gründen. Der Rechner muss dauernd laufen. Ich muss irgendwie ein Loch nach außen bohren, sodass Leute von draußen auf meinen Rechner kommen. Das hat natürlich auch ein paar Sicherheitsaspekte oder Risiken. Das will man vielleicht nicht, aber ist durchaus eine gängige Möglichkeit und hat bestimmt auch Anwendungsfälle, gerade wenn man es erstmal testen will, vielleicht auch, die dann auch günstig sind. Und ich glaube, Kai, du hast dich auch damit ein bisschen beschäftigt für die Tennis-App, so den ersten Prototypen vielleicht mal nach draußen zu bringen. Da wolltest du irgendwas basteln mit so einem Cloudflare-Tunnel, glaube ich, ne? Was ist das denn? Müssen wir vielleicht gar nicht so genau im Detail darauf eingehen, weil es schon sehr speziell ist, aber durchaus möglich. Mhm.
Genau, warum finde ich das gut? Ich habe natürlich auch, wenn man jetzt über eigene Server spricht, dann ist irgendwie Hetzner, DigitalOcean, ja. Jonas, das sind so die typischen Anbieter. Ich habe auch einen kleinen Jonas-Server, den ich gebucht habe. Das ist auch absoluter Einstieg, ne? Relativ kleiner, nicht sehr leistungsstarker virtueller Server. Kostet ich dann aber irgendwie auch $5-10 im Monat, ne? Und damit kannst du noch nicht viel machen. Die sind nicht super leistungsfähig. Und vor allem, wenn du viel rumprobieren willst, ne? Ich habe viele App-Ideen im Kopf, wo ich Dinge mal ausprobieren will. Deshalb finde ich das ganz charmant. Ich habe hier einen alten Mac Mini rumstehen, wirklich schon 10 Jahre plus auf dem Buckel, wirklich schon was älter. Da läuft jetzt ein Linux-Betriebssystem drauf. Und da kann ich einfach jetzt Dinge ausprobieren. Ne? Das ist nicht mein Notebook, der läuft sowieso. Ist auch ein Setup, wie ich so mein Home Automation mache, ne? Mein Home Assistant laufen lasse und ähnliches. Das heißt, so einen alten Mac Mini, der verbraucht auch nicht viel Strom, ist leise, der hat keine Lüfter, den kann man auch einfach so da stehen lassen. Und ich finde das total spannend, um einfach mal Dinge auszuprobieren. Ich muss keinen neuen Server bei Jonas buchen und irgendwie da viel drumherum machen, sondern das ist ein Rechner, der hier läuft und da kann ich einfach Dinge drauf deployen. Jetzt ist die Frage, wie findet man das? So, wenn ich google.com oder analytics.com eingebe, dann hat man eine Idee oder gibt es halt einen Weg, wie diese Namen wirklich aufgelöst werden zu einem Server, der dahinter steht. Ne? So, das ist das DNS. Das heißt, wenn ich das in meinen Browser eingebe, dann kann der Browser nachgucken, welche IP-Adresse ist das denn? Wo ist denn der Server, der mir das ausliefert? In der Realität noch viel komplexer, weil das im Zweifel hinter irgendwelchen Anbietern ist, die dann Load Balancing machen und wo Cloudflare Sicherheitsfeature noch vorhat und all diese Dinge. Aber das ist mal der wichtige Punkt. Ich habe hier einen Server und wie erreicht man den denn jetzt? Und früher wäre das so dünn DNS gewesen, dynamisches DNS. Das heißt, irgendwie hätte ich in meinem Router wilde Sachen konfigurieren müssen, damit der Router immer, wenn er eine neue IP-Adresse bekommt, einem Dienst Bescheid sagt, guck mal, ich bin unter einer neuen IP-Adresse erreichbar. Das heißt, wenn du jetzt eine Anfrage an Kais homeserver.net irgendwie hast, dann landet das jetzt auf dieser IP-Adresse und nicht auf einer anderen. Völlig kompliziert. Das hat nie Spaß gemacht irgendwie. Das hat funktioniert, aber ist echt kein Weg, nichts, was ich gerne gemacht habe. Und deshalb habe ich mal geguckt, wie kriege ich das denn einfacher hin, und habe die Cloudflare Tunnels entdeckt. Und das ist tatsächlich relativ einfach. Cloudflare ist ein großer Anbieter, sieht viel Traffic des Internets, weil die auch Sicherheitsfeature machen, so ein Content Delivery Network. Die sind ein wichtiger Player in diesem Umfeld und die bieten auf einem kostenlosen Level Cloudflare Tunnel an. Das heißt, ich habe eine eigene Domain. Die kaufe ich mir, die kostet $5 im Jahr oder so. Das ist relativ günstig, irgendwie eine eigene Domain zu machen. Das heißt, ich bin dann erreichbar unter im Netz unter meiner Domain. Die kaufe ich mir, da hast du aber erstmal nur diesen Namen, da steckt noch kein Server dahinter oder nicht keine Erreichbarkeit. Und dann kannst du bei Cloudflare so einen Tunnel beantragen und dann installierst du einen Dienst, den Cloudflare Daemon, also ein Dienst bei dir auf dem Rechner, auf dem Linux-Betriebssystem und der baut quasi einen Tunnel zu Cloudflare auf. Das heißt, das eine ist der Server bei mir zu Hause, setze ich einen Dienst auf, der aktiven Tunnel zu Cloudflare aufbaut. Das heißt, ich muss auch in meinem Router nichts offen machen, ich muss keine Ports aufmachen oder ähnliches. Ne? Ich werde nicht von außen, der Server wird nicht von außen erreichbar, sondern dieser Cloudflare-Dienst auf meinem lokalen Rechner baut eine Verbindung mit Cloudflare auf und sagt, hier bin ich. So, wenn du was für die Domain hast, die ich da registriert habe, dann schick das mal zu mir über diesen Tunnel, den ich mit dir aufgebaut habe. Und dann muss ich bei Cloudflare noch meine Domain registrieren. Das ist auch relativ einfach. Das ist jetzt auch kein super Hexenwerk, sondern das ist jetzt meine Domain, irgendwie kaishomeserver.net. Die gibt's nicht. Vielleicht muss ich die mal registrieren. Aber ich sage dann Cloudflare so, meine Domain ist kaishomeserver.net. Und ich baue von mir den Tunnel auf und dann kann ich so viele Projekte, wie ich möchte, darüber im Internet verfügbar machen. Das ist das Spannende, wenn man viel ausprobieren will und viel hin und her testen will und hier mal was ausprobieren will und da mal was ausprobieren will. Wenn man jetzt eine feste App hat, die immer genutzt werden soll, ist das, glaube ich, nicht der Weg. Aber wenn ich heute mal meine Tennis-App, morgen mal die Podcast-App und dann meine, keine Ahnung, Schuhsortier-App oder was auch immer mir einfällt, irgendwie mal für andere im Internet verfügbar machen will oder meine Essensplanungs-App oder was auch immer in so einer Testphase, dann ist das immer eine Subdomain. Das heißt, ich kann dann 20, 30, 40 Subdomains anlegen und das heißt dann, keine Ahnung, essenseapp.kaishomeserver.net und dann ist das Projekt erreichbar. Eigener Docker-Container auf meinem lokalen Server und dann ist das erreichbar. Und wenn ich tennisapp.kaishomeserver.net habe, dann ist das andere Projekt darüber erreichbar. Und das alles nur, indem ich von diesem Server einen Tunnel aufbaue. Das heißt, wenn ich jetzt morgen früh eine neue Idee habe, kann ich den Agenten das bauen lassen, auf meinem Server starten, eine neue Domain anlegen quasi, einmal in den Cloudflare einloggen und sagen, meine neue app.kaishomeserver.net und dann ist die erreichbar. Und das heißt, das ist ein Weg, wie man, wenn man viel ausprobieren will und das einfach mal nach außen verfügbar machen will, um anderen zu zeigen, um die das mal ausprobieren zu lassen, ist das ein Weg, den ich total gut finde. Mhm. Heißt aber auch, wenn mein Internet weg ist, wenn bei mir Stromausfall ist, wenn ich den Rechner aus Versehen aus dem Strom ziehe oder aus dem Netz verbanne oder was auch immer, dann ist das einfach nicht mehr erreichbar. Ne? Das heißt, das geht für Testprojekte, für Dinge, die man einfach mal ausprobieren will, für kleinere Sachen. Aber das ist ein total valider Weg. Ne? So, ich habe den Rechner bei mir lokal im Netz, der ist auch nicht sehr exponiert nach außen, weil er halt selber einen Tunnel aufbaut und nicht in der Fritzbox gesagt habe, hier den Rechner bitte voll ins Internet stellen. Deshalb ist die Angriffsfläche auch kleiner. Die ist nicht null, aber die ist kleiner. Und damit habe ich dann meine eigenen Projekte im Internet. So, und kann ja, das witzig. Mal Leuten zeigen, die es einfach mal ausprobieren können. Und kann morgen wieder was ganz anderes machen, ohne dass ich einen neuen Jonas-Server brauche, ohne dass ich da bei Jonas neue Domain verknüpfen muss oder was auch immer. Das heißt, ein sehr einfacher Weg, genau für das, viele Dinge immer mal ausprobieren, dann auch wieder wegschmeißen. Und wenn das alles funktioniert, dann umziehen auf einen eigenen Server oder zu einem Hyperscaler oder was auch immer. Ne? Aber das ist so der allererste Schritt. Ich probiere viel aus, kann das mit meinem eigenen Rechner machen. Und da ist Cloudflare Tunnels ein richtig guter Weg. Mir gefällt es total gut. Ja. Hat echt schnell funktioniert, das aufzusetzen.
Ja, habe ich witzigerweise auch noch nie probiert, aber glaube ich echt ein valider Weg, denn genau wie du sagst, man spart sich dann dieses gesamte Setup von einem neuen Server. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Braucht aber halt auch irgendwie einen eigenen Rechner, der noch so bei einem rumsteht, der halt dauerhaft dann auch läuft. Ne? Das hat auch nicht jeder. Aber wenn man es hat, praktische Geschichte. Und du hast es eben schon gesagt.
Im Zweifel kurz noch, du könntest es auch einfach, wenn du jetzt mal sagst, jemand anders soll das mal ausprobieren, dann kann ich jetzt auch einfach mal für 2 Stunden von meinem Notebook so einen Tunnel aufbauen und den dann auch wieder zumachen. Ne? Das ist auch ein Weg. Wenn ich einfach mal sage, jemand soll das testen, kann ich den auch einfach mal für 2-3 Stunden aufmachen. Dann testet das jemand und dann baust du es auch wieder ab. Also damit geht schon relativ viel, ne? Selbst wenn ich keinen eigenen Rechner hier hinstelle. Deshalb finde ich es ganz spannend.
Ja, und ist auf jeden Fall auch die bessere Lösung, glaube ich, als ein dickes Loch durch die Fritzbox zu bohren und dann ganze Ports freizugeben und dann irgendwann mal zu vergessen, dass man die freigegeben hat und das ganze Internet freut sich dann, dass sie jetzt auf deine Webcams im Garten zugreifen können auch irgendwie, ne? Genau. Ja, spannend. So, und der nächste Schritt, du hast es eben schon gesagt, wäre dann halt, wenn man sagt, nee, das will ich jetzt auf die nächste Ebene bringen, sich einen eigenen kleinen Server zu mieten, entweder virtuell oder halt tatsächlich fest. Ich glaube, virtuell ist fast heute schon, würde ich sagen, der Standard. Aber für kleinere Projekte reicht virtuell, glaube ich, komplett aus. Selbst die können ja auch viele Ressourcen bereitstellen. Wenn man immer wirklich viel Leistung braucht, dann macht es sicherlich Sinn, sich so einen dedizierten Server zu nehmen, den man sich nicht mit anderen teilt. Aber virtuell kriegt man die schon sehr günstig. Du hast es gesagt, Hetzner ist ja ein deutscher Anbieter, witzigerweise auch wirklich weltweit bekannt. Also ich glaube, viele auch in den USA nutzen die, sind bekannt dafür, dass sie es sehr günstig bereitstellen, eine gute Qualität bereitstellen. Also auch hohe Verfügbarkeit, guter Kundensupport und wäre jetzt auch meine Empfehlung, glaube ich, für für ernst gemeintere Anwendungen und auch gerade in diesem virtuellen Bereich sehr günstig. So, dann meldet man sich bei Hetzner an, hinterlegt eine Kreditkarte, sagt, ich hätte jetzt gerne einen Server mit, keine Ahnung, dem und dem Betriebssystem, so und so viel RAM, so viel Festplatte brauche ich. Und dann wird er innerhalb von Minuten bereitgestellt und man kann sich in diesen Webserver dann anmelden. üblicherweise über das Terminal dann auch, stellt man dann praktisch eine Verbindung her, landet dann im Terminal von dem Server und muss dann da rummachen. Und spätestens da ist man dann auf die Kommandozeile angewiesen. Das heißt, so eine Server-Einrichtung, Verwaltung bringt dann auch eine gewisse Komplexität mit sich. Auch da kann einem sicherlich ein Coding-Agent helfen, entweder indem er halt einem vorschlägt, was soll ich da jetzt eingeben, oder man installiert sogar den Coding-Agenten auf dem entfernten Rechner und lässt ihn dann da machen. Hat natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass der Coding-Agent vielleicht Dinge tut, die man vielleicht nicht möchte, aber kann sicherlich auch helfen, was die Ersteinrichtung angeht und wo es vielleicht noch nicht so sicherheitsrelevant ist. Und spätestens da kommt dann ja wieder Git ins Spiel, ne? Oder auch GitHub. Irgendwie muss ich ja jetzt meinen Code, der auf meinem Rechner liegt, irgendwie dahin bringen, damit er da auf dem entfernten Server läuft, ne? Und spätestens da macht es Sinn, sag ich mal, mit Git zu arbeiten, sich ein Repository auch auf GitHub anzulegen, wo man dann den Code entfernt hat. Denn dort kann man sich den Code dann wieder abholen, um ihn dann auf dem entfernten Server dann wieder auszuspielen. Man spricht dann auch von Git-Clone oder Git-Pull, je nachdem. Und dann kann ich den Code auch dann da wieder zum Laufen zu bringen. Aber dann habe ich ja wieder das Problem, du hast es eben schon beim Thema Docker erwähnt, dann muss ich erstmal die ganze Software installieren, die ich brauche. Vielleicht brauche ich eine Datenbank, vielleicht brauche ich einen Webserver, vielleicht brauche ich ein SSL-Sicherheitszertifikat. Ich muss irgendwie vielleicht Python oder eine andere Laufzeitumgebung nachinstallieren. Ich muss mich um die ganzen Abhängigkeiten kümmern. Ich muss die richtigen Versionen installieren. Und das ist genau das, wo einem Docker dann halt viel abnimmt, weil dann würde ich halt nur noch Docker installieren, nehme den Docker-Container rein, da sind die Abhängigkeiten schon beschrieben und dann hätte ich halt da das Problem dann über Docker gelöst. Ne? Soll nicht heißen, dass das nicht auch geht, aber bringt natürlich so ein eigener Server, bringt auch eine ganze Menge Arbeit und Verantwortung mit sich. Und genau aus dem Grund hat man dann überlegt, ja okay, wie können wir das einfacher machen? Und daraus sind ja dann auch die ganzen Hyperscaler entstanden, wie AWS, Google Cloud etc., da kommen wir gleich noch zu. Aber so ein eigener Server ist durchaus eine Alternative, weil sehr günstig und sehr mächtig und sehr viele Freiheitsgrade. Man kann praktisch alles drauf machen, was man möchte und hat eigentlich ein dauerhaftes Gerät im Internet.
Ja, total praktisch, wenn man kontinuierlich was damit macht. Ne? Das tut es halt nicht so. Ich deploy da einmal was und ignoriere das dann die nächsten 12 Monate, weil dann ist das, hast du keine Sicherheitsupdate, kriegt man vielleicht noch mit rein und so. Aber das ist typischerweise so das Problem. Das veraltet dann, ne? weil man selber dafür verantwortlich ist, das zu managen. Und ein Schritt weiter, abstrakter, hast du gerade eben schon gesagt, sind dann die Hyperscaler, Amazon Web Services, die Azure Cloud, Google Cloud. Das sind so die Dienste, die dann da noch ein bisschen drüber sind. Ich benutze das selber tatsächlich relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ich bin da auch immer noch oldschool unterwegs. Ich mag es, wenn ich einen eigenen Server habe, den ich auch, wo ich dann auch vergesse, den zu administrieren oder besser auch nicht. Aber wo ich AWS mal intensiver genutzt habe, war tatsächlich, jetzt auch schon lange her, eine Corona-Zeit, für die Grundschule meines Sohnes, da habe ich ein Jitsi eingerichtet, damit die sich überhaupt mal irgendwie sehen können in der Corona-Zeit, die 4. Klasse von der Grundschule. Das aber auch tatsächlich schon ein bisschen her. Aber solche Hyperscaler bieten dir halt die Möglichkeit, tatsächlich komplexere Dienste einfach als Dienste in Anspruch zu nehmen. Ne? Das heißt, du kannst dann beispielsweise eine Datenbank einfach als Datenbankdienst da dir dazuklicken und hast dann halt einen Datenbankdienst. Das heißt, eine Datenbank, die ist öffentlich oder die ist dann im Internet erreichbar und das geht für ganz, ganz unterschiedliche Dienste. Ich weiß nicht, hast du da mehr Erfahrung? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was die so bieten an Features?
Ja, also man kann sich das, glaube ich, vorstellen wie so ein riesen Lego-Kasten. Ne? Alles, was ich mir sonst selbst installieren müsste auf so einem eigenen Server, stellen die praktisch als fertige Anwendungen bereit und man kann sich das praktisch zusammenbauen oder zusammenklicken und sagen, ich brauche hier einen kleinen Rechner, dann brauche ich eine Datenbank, dann brauche ich noch irgendwie einen Ablageort für ein paar Dateien. Und Amazon kümmert sich dann aber im Hintergrund, dass das Ganze läuft, dass das Ganze sicher ist, dass das nicht abstürzt etc. Die stellen praktisch nur die Anwendung bereit, auf die man dann einfach zugreift. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch, warum das auch wirklich viele größere Unternehmen nutzen, weil du hast dann dieses ganze Infrastrukturmanagement nicht mehr. Du kannst dich dann auf deine App konzentrieren und weißt, die Datenbank im Hintergrund läuft, die stürzt auch nicht ab, die muss natürlich groß genug konfiguriert sein etc. Ich selber habe jetzt keine eigene. Wir nutzen immer nur Bausteine davon, aber ich habe jetzt selber keine komplett eigene App bei AWS oder Google Cloud oder Azure laufen. Aber wir nutzen ausgewählte Dienste, zum Teil, weil wir es müssen. Weil wir haben eine Anwendung, die mit der Amazon API im Bereich E-Commerce arbeitet und da laufen halt manche Sachen auch nur über die AWS-Bausteine, zum Beispiel so eine Message Queue oder so ein Event Stream Services etc. Und wir nutzen natürlich auch die AWS, sogenannte dieses Bedrock-Modul von AWS, da stellen die halt KI-Anwendungen bereit oder Sprachmodelle bereit. So nutzen wir halt auch, weil wir wissen, dann bleibt das Ganze im Amazon-Ökosystem, es ist sicher, die Daten werden nicht für irgendwelche anderen Trainingszwecke missbraucht. Also punktuell nutzen wir dann halt ausgewählte Services. Aber das lässt sich halt Amazon auch sehr gut bezahlen. Das muss man auch dazu sagen, das ist nicht billig. Also wenn man seine eigene große App auf Amazon hostet, zahlt man sicherlich ein Vielfaches von dem, was man hätte, würde man das Ganze auf einem eigenen selbst gehosteten Server betreiben. Also die ganzen Vorteile, die man da bekommt, die muss man dann meistens dann auch irgendwann bezahlen. Spätestens dann, wenn man viele Ressourcen von Amazon in Anspruch nimmt. Große Datenmengen, viel Traffic, große Datenbanken, etc., dann wird es sehr schnell teuer. Auf der anderen Seite bietet AWS oder auch eigentlich alle Cloud-Anbieter auch ein sehr großzügiges Freikontingent an. Also die haben eigentlich bei fast allen Diensten, würde ich glauben, irgendwie so mindestens einen kleinen Bereich, den man kostenlos nutzen kann, bis zum gewissen Grad. Und da kann man dann schon kleinere Apps durchaus für einen schmalen Taler oder vielleicht sogar umsonst laufen lassen. Auch bei Cloudflare. Auch Cloudflare entwickelt sich immer mehr eigentlich zu so einem vollständigen Cloud-Anbieter. Und da laufen ja auch Teile unserer Cast-Haber, also unserer Podcast-App. Und bis ich da den ersten Euro bezahlt hatte, hat es lange gedauert. Also da konnte ich wirklich schon viel machen und viel tun, bis ich da überhaupt was bezahlt habe. Also es ist auch super praktisch, so für den kleinen, einfachen Einstieg, wenn die Projekte noch keine bestimmte Größe haben. Insofern kann man sich das durchaus angucken und jemand, der keine Lust hat, sich um das ganze Server-Management zu kümmern, der ist da sicherlich auch besser aufgehoben, würde ich sagen.
Ja. Wie du eben gesagt hast, ne, wenn man, die lassen sich das gut bezahlen, weil im Hintergrund halt auch sich jemand um den Update der Server kümmert, dass die Dienste alle aktuell sind, dass die laufen, dass die Backups laufen und. Ne. Das sind halt Dinge, die man sonst mit eigener Zeit oder eigenem Personal dann im größeren Kontext investieren müsste und so zahlt man es halt mit den Diensten. Ne. Das ist immer eine Abwägung, ne? Wo ist der Sweet Spot genau für mich? Will ich ein eigenes DevOps-Team haben, was sich dann wirklich um meine Server kümmert und all diese Dinge oder letztendlich auch Administratoren oder betreibe ich es auch in der eigenen Infrastruktur und all diese Dinge. Aber das wirklich gerade für, ich glaube, worüber wir gerade so sprechen, ne, und wo wir auch glauben, dass unsere Hörerinnen und Hörer unterwegs sind, so die ersten Vibe-Coding-Projekte mal in die Welt bringen, da geht schon richtig viel kostenlos, ne? So, weil das einfach kleine Dinge sind, die mit anbieten, wo die Anbieter natürlich die Hoffnung haben, ihr startet klein und wenn es dann mal größer wird, dann zahlt ihr auch bei uns. Ne? Deshalb ist gerade so diese ganzen kleinen Themen, die kann man sehr, sehr gut, auch am Anfang kostenlos machen. Ja. Erstaunlich, absolut. Wie viel, ne? Cloudflare,
also wirklich
Cloudflare-Tunnel zahle ich jetzt auch nichts. So, das kostet einfach nichts.
Genau. Und neben diesen ganzen Hyperscalern haben sich ja noch so ein paar Spezialanbieter herausgearbeitet, die dann vielleicht noch ein Stück weitergehen, noch mehr abstrahieren. Zum Beispiel nutze ich jetzt relativ häufig so für reine Frontend-Geschichten, also wo es nur darum geht, eine Webseite zu hosten, Dienste wie Netlify oder Vercel. Zum Beispiel die Analytics Homepage, die läuft komplett bei Netlify. Da geht es einfach nur darum, ja, die Webseite ohne irgendwelche Backend-Systeme ins Netz zu stellen. Und das Praktische da ist, da verknüpfe ich einfach nur Netlify mit meinem GitHub-Account, gebe den entsprechend frei und immer dann, wenn ich was zu GitHub pushe, wird die Webseite neu gebaut. Ich verknüpfe einmal meine Domain und das war's. Und Netlify kümmert sich um den gesamten Rest. Also die haben dann das SSL-Zertifikat bereitgestellt. Die haben vielleicht so ein kleines Content Delivery Network. Die sorgen also dafür, dass die Seite weltweit gut ausgespielt wird und schnell erreichbar ist. Ich muss mich da um keinen Server kümmern, kein Hosting. Es ist auch da vieles im kostenlosen Bereich möglich. Erst wenn man, sage ich mal, so im Team mit mehreren Leuten, dann fangen die an, Geld zu nehmen. Also auch sehr praktisch im Bereich Frontend, da ist sicherlich Netlify, Vercel sicherlich stark. Andere Anbieter haben sich vielleicht darauf spezialisiert, irgendwie eine Datenbank zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch diese ganzen Themen wie User-Authentifizierung zu lösen. Da sei mal vielleicht Superbase genannt. Andere gehen dann irgendwie noch einen Schritt weiter und integrieren dann das ganze AI auch drin, dass ich meine ganze App dann in einem geschlossenen System bauen kann. Da gibt es zum Beispiel Rapplet. Und dann gibt es noch so Sachen wie Fly.io, Railway, Render, die alle jetzt auch gerade auf diesen KI-Zug aufspringen und versuchen, da so viel wie möglich den Leuten abzunehmen, dass sie sich eigentlich nur noch aufs Vibe-Coding konzentrieren müssen. Und alles, was im Hintergrund passiert, damit überhaupt so eine App läuft und erreichbar ist, da kümmern die sich auch drum. Aber mit den Letztgenannten habe ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung. Aber ich kenne jemanden, der sehr viel oder sehr weit gekommen ist mit Superbase zum Beispiel und da eine ganz spannende App gebaut hat. So. Und die Coding-Agenten kennen sich meistens auch sehr gut aus mit den jeweiligen oder Diensten. Oder selbst diese Dienste bieten dann schon für die Coding-Agenten häufig auch dedizierte Dokumentationen. Sieht man meistens daran, dass man dann irgendwie draufklicken kann, hier als Markdown kopieren oder hier an meinen Coding-Agenten senden oder sowas. Dann wissen die schon, was zu tun ist, um irgendwas da zum Laufen zu bringen. Genau. Das vielleicht mal so um den ja, diesen Überblick, den wir heute mal geben wollen, und mehr kann es, glaube ich, auch nicht sein, mal abzuschließen. Was sind denn sonst noch so typische Sachen, die man braucht, wenn man so eine App mal wirklich ans Laufen bringen will? Ich denke da gerade so an das Thema E-Mail-Versand. Da hast du ja, glaube ich, also E-Mail ist ja meistens auch ein Thema, was man irgendwie lösen muss. So eine App muss meistens E-Mails verschicken können. Und wenn es nur darum geht, irgendwie hier ist dein Passwort zum Zurücksetzen oder irgendwelche Informationen aus der App herausstellen. Denn das ist witzigerweise ein komplexeres Thema, als man denken würde. Man würde ja denken, ja, warum lasse ich das nicht über den eigenen Server laufen? Da kann ich mir auch einen Mail-Server installieren. Aber dadurch, dass, glaube ich, wahrscheinlich 90% aller E-Mails Spam sind, reagieren halt andere Mail-Server sehr empfindlich auf irgendwelche Mail-Server, die mal eben frisch aufgesetzt wurden. Und deswegen haben sich auch da Anbieter rauskristallisiert, die das Problem wiederum lösen. Wir nutzen da zum Beispiel Mailgun, aber ich glaube, du, Kai, hast da schon mal mit Render irgendwie rumprobiert. Ne? Also auch da gibt's viele Anbieter, die das Thema E-Mail-Versand speziell lösen, damit die E-Mails am Ende auch in der im Posteingang des jeweiligen Empfängers auch ankommen und nicht irgendwie im Spam-Filter landen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was die lösen.
Ja, ist ja eigentlich ganz einfache Technologie, ne? Auch schon uralt. In der Theorie setzen wir unseren eigenen Mail-Server auf und verschicken E-Mails. Technisch geht das, aber durch die Realität des Internets ist das unmöglich. Also das ist kein Weg, den man gehen kann. Ne? Man kann noch, um so einen allerersten Test zu machen, kann man mit Sicherheit auch einen Gmail-Account nutzen. Gmail-Account, die haben auch so App-Keys, das heißt, da gibt es die Möglichkeit, über Apps zu senden, aber das ist auch nur so ein allererster Test, um mal schnell eine Mail rauszubekommen. Ich glaube, da schmeißen die einen auch relativ schnell raus, wenn die sehen, da steckt irgendwie ein Dienst hinter. Das geht schon zu testen. Ich habe jetzt Resend genutzt, ist einer dieser Anbieter. Das sieht ganz gut aus, war relativ unkritisch, das irgendwie an den Start zu kriegen. Aber das ist eine Anforderung, die du auf jeden Fall sofort hast, wenn du irgendwie über Nutzeranmeldung sprichst, ne, wenn sich Menschen bei dir anmelden sollen, vergessen die ihr Passwort und müssen sich das irgendwie wieder zurücksetzen können. Auf jeden Fall. Was ich noch spannend fände, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine WhatsApp-Integration ist fast nicht möglich, oder? Ich weiß gar nicht, ob du da, ob du dich damit mal beschäftigt hast. Ne? Wir haben ja als OpenClaw aufgekommen ist, der erste Agent für jedermann und jede Frau, dann war, glaube ich, der erste Channel, um nach außen zu kommen, Telegram-Kanal, irgendwie eine Telegram-App, das ging ganz gut. Oder war Signal? Nee, war Telegram, ne? Oder?
Telegram ist, glaube ich, so der Standard für viele Coding.
Genau, das ging, weil die irgendwie darauf vorbereitet sind oder weil die es erlauben, dass Apps da auch tatsächlich drauf schicken. WhatsApp wäre natürlich auch ein total interessanter Kommunikationskanal. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, was wirklich geht. Ich glaube, das ist sehr restriktiv. Hast du dir das mal angeguckt?
Nee, ich auch nicht so richtig. Aber ich sehe es bei manchen Apps sehe ich zum Beispiel, letztens bin ich mal mit Wir kaufen dein Auto beschäftigt und die haben tatsächlich dann viel über WhatsApp kommuniziert. Also irgendwie so ein Business-B2B-Bereich muss es schon irgendwie gehen. Mhm. Aber ich mir jetzt auch nicht bekannt, dass man da jetzt einfach sich ein Paket installiert und zack hat man da einen WhatsApp-Bot, der da irgendwie rummacht. Also ganz genau verstanden habe ich es auch nicht. Vielleicht eher nur für B2B-Kunden.
Ja, das heißt, wenn man nach außen, wenn man irgendwie mit Nutzern, Nutzerinnen kommunizieren will, dann ist E-Mail halt der Weg. Und dafür gibt's aber Dienste, das funktioniert irgendwie, ist auch kein riesen Hexenwerk. Da sind die freien Pläne auch für so kleine Projekte tun's da auch die freien Pläne. Ne? Da kommst du nicht irgendwie an Limits, wo es relevant wird. Und wenn, dann zahlt man halt dafür. Aber auch lösbar. Was sonst noch so wichtig? Das ist, glaube ich, der Weg, oder? Wir haben eine App auf dem eigenen Rechner gebaut, fanden die gut und wollen die irgendwie nach außen bringen. Wenn man mehr arbeiten möchte und mehr selber in der Hand haben möchte, ein eigener Server zu Hause oder ein eigener Server bei einem Anbieter. Wenn man weniger Arbeit mit den Basics haben will, dann geht man zu einem Hyperscaler oder tatsächlich zu expliziten Diensten, die dein Frontend hosten, die dir dein Backend irgendwie zusammenklicken lassen. Da gibt's, glaube ich, auch echt spannende Geschichten, wie solche Dinge, wie auch wirklich komplexe Anwendungen mit solchen Diensten gebaut wurden. Ne? Ich finde das auch immer sehr beeindruckend. Da muss man sich, glaube ich, aber auch dann gut einarbeiten und überlegen, welcher Dienst liefert mir denn was. Aber das sind, glaube ich, so die Ebenen, auf denen man unterwegs sein kann, um seine Welt, um seine vibe-gecodete App dann tatsächlich auch irgendwie der Welt zur Verfügung zu stellen.
Absolut, ja. Wir können ja mal ein paar Beispiele nochmal, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, mal erklären, wie wir es bei manchen unserer Projekte jetzt gemacht haben. Wir haben es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Du hast eine Tennis-App jetzt vielleicht noch auf deinem Mac Mini, Cloudflare-Tunnel nach draußen, zack, schon ist die erreichbar. Wir hatten ja in einer unserer ersten Folgen viel über Mikro-Tools, die im Browser laufen, gesprochen. Sowas kann man gut bei Vessel oder Netlify hosten, wenn man sich da um gar nichts kümmern will. Ne? Zum Beispiel unsere Analytics-Homepage läuft da, wie gesagt, drauf. Und auch da haben wir so ein paar Mikro-Tools in die Homepage eingebaut. Da brauche ich kein Backend für. Das läuft alles komplett im Browser. Dafür ist das halt super geeignet. Ne? Wir können mal so ein bisschen darauf eingehen, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Analytics machen. Da gehen wir wirklich den kompletten anderen Weg. Da läuft alles auf dedizierten Servern, also wirklich Bare Metal, riesige Maschinen, wahnsinnig viel RAM, weil wir da eine große Datenbank haben. Die braucht sehr viel RAM, die braucht sehr viel Speicherplatz. Wir haben eigene Server, die für bestimmte Themen zuständig sind. Ich glaube, der Datenbank-Server gibt es zwei verschiedene. Dann haben wir noch einen Backup-Server. Also da brauchen wir viel Platz, viel Leistung. Da arbeiten wir auch nicht mit Docker, weil wir eigentlich doch diesen Overhead nicht haben wollen. Da wird wirklich auf dem Server gearbeitet. Das ist so das Extrem. Da geht es darum, viel Leistung bereitzustellen, möglichst kostengünstig. Würden wir das Gleiche auf Amazon AWS hosten, würden wir ein Vielfaches zahlen. Das ist Wahnsinn. Und so, aber dafür müssen wir uns auch drum kümmern. Wenn der Server nachts um drei abschmiert, dann geht halt bei uns eine Lampe an, dann muss sich einer einen Rechner setzen und gucken, was los ist. Das ist halt der Nachteil. Ne? Dafür aber sehr performant, etc. Und vielleicht bei Cast Harbor, unserer App, die wir ja nutzen, auch um diesen Podcast zu hosten, da gehen wir so einen Mittelweg. Ne? Da haben wir so verschiedene, da haben wir das Frontend, glaube ich, das liegt bei Cloudflare. Das Backend wiederum liegt auf einem virtuellen Server, der bei Hetzner steht. Da wiederum nutzen wir Docker und über diesen Docker-Container laufen dann die entsprechenden Anwendungen auf diesem Hetzner-Server. Wir haben aber ein paar Dienste ausgelagert, zum Beispiel dadurch, dass wir halt sicher gehen wollen, dass alle Podcasts immer erreichbar sind, liegen die Dateien dazu, also sprich die Audiodateien, die liegen nicht auf dem Server von Hetzner. Die legen wir wiederum in einen gemanagten Service ab, nämlich von Cloudflare, die sogenannten R2-Buckets. Das ist sowas wie so eine Art Dateispeicherplatz, aber um den müssen wir uns dann nicht kümmern. Der ist dann einfach sicher. Wir sorgen auch dafür Backups und das wird dann aber von Cloudflare gehostet und gemanagt. Wir legen einfach die Dateien da rein und fertig. Oder so ein paar andere Analytics-Anwendungen laufen dann auch in Cloudflare, sodass eigentlich unser Server, der jetzt bei Hetzner liegt, komplett abschmieren kann, aber alle Podcasts, die jederzeit erreichbar sein sollen, die MP3-Dateien, sind immer in der Regel, bis Cloudflare mal abschmiert, muss schon einiges passieren. Heißt nicht, dass das nicht auch passieren kann. Passiert ja auch regelmäßig, dass irgendwie auch AWS nicht erreichbar ist. Ne? Aber
dann sind das Risiko. Nicht die Ersten, die das Problem kriegen. Ne?
Genau, dann ist das ganze Internet down und dann ist man dann auch
dann stehen andere in der Zeitung.
Genau. Das stimmt. Genau, also da nutzen wir so einen gemischten Ansatz, der, glaube ich, auch sehr gut aktuell zumindest noch irgendwie funktioniert.
So, ich habe auch einen kleinen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger. Wichtiger Hinweis, ne, zu überlegen, welche Teile von meiner App sind denn wie wichtig, ne, so diese, die Dateien auszulagern nochmal und anders verfügbar zu machen als irgendwie die Webseite, ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Punkt, ne, weil die Dateien werden irgendwie von jede Menge Clients runtergeladen und müssen verfügbar sein, ob die Webseite jetzt mal nicht erreichbar ist oder wir mal irgendwie gerade keine neue Folge editieren können oder sowas, weil unsere App gerade nicht funktioniert, das ist nochmal was anderes, ne, das heißt, muss man sich auch immer Gedanken machen, wer sind die Nutzer, was passiert, wenn der Dienst mal nicht verfügbar ist, muss ich dann nachts aufstehen oder nicht oder ist es eigentlich auch egal und ich kümmere mich dann drum, wenn ich sehe. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch.
Exakt, genau. Deswegen Dateien. Und auch der RSS-Feed liegt auch als Datei auf bei Cloudflare, weil das ist ja das Wichtigste, auf dem die ganzen Podcast-App zugreifen. Da haben wir gesagt, da wollen wir eine Hochverfügbarkeit haben. Deswegen nutzen wir da halt auch Cloudflare. Aber auch das ist billig. Das heißt, da zahlen wir eigentlich auch nichts für, weil diese Cloudflare R2-Buckets bis zum gewissen Grad sind auch die kostenlos. Also, und Cloudflare hat halt auch ein Content Delivery Network. Das heißt, Cloudflare sorgt dafür, dass die Dateien schnell erreichbar und verfügbar sind. Auch große Datenmengen. Stell dir vor, wir hätten jetzt hier den gemischtes Hack-Podcast, der millionenfach abgerufen wird. Das kriegst du ja mit so einem kleinen eigenen Server gar nicht hin. Da brauchst du halt einen Anbieter, der auch in der Lage ist, die Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Das merkt man ja auch dann, wenn hier, keine Ahnung, Tim Pritlove seinen neuen Podcast online stellt. So in den ersten Stunden ist der Server ganz gut. Das merkt man richtig ganz gut am Machen. Da dauert der Download relativ lang. Und das geht, wenn man das ja mal selber hostet, aber wenn man das für andere anbieten will, dann natürlich nicht. So, insofern, wie du sagst, man muss sich immer überlegen, welche Ansprüche habe ich an Sicherheit, Verfügbarkeit, etc. Genau. Sonst noch Beispiele? Oder haben wir das eigentlich?
Haben wir einen guten Überblick gegeben? Ich glaube fast ja, oder? Ich glaube, wer interessiert ist, hat jetzt eine Idee, womit man anfangen kann und wo man mal anfängt, sich einzuarbeiten. Genau. Oder fehlt dir noch irgendwas?
Nee, ich glaube, das ist es. Jetzt haben wir fast schon die Stunde voll. Insofern, glaube ich, wollen wir die Leute auch nicht überfordern. Es waren, glaube ich, viele sehr technische Konzepte, aber an die stößt man halt irgendwann, wenn man wirklich mal irgendwas der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte. Und ja, alles hat auch da wieder eine steile Lernkurve, muss man, glaube ich, fairerweise auch dazu sagen. Aber wenn man sich einmal mit beschäftigt, dann werden viele Dinge einfacher und euer Coding-Agent ist auch da euer Freund. Er kennt sich in all diesen Technologien, die wir besprochen haben, sehr, sehr gut aus und kann euch da Stück für Stück helfen, entsprechende Dinge auch einzulegen, einzurichten. Also auch mein Coding-Agent hat sehr viel mit dem, ich glaube, bei Cloudflare heißt es Wrangler-Tool gearbeitet, was halt von eurem Rechner aus alle Ressourcen einrichten kann, die man bei Cloudflare braucht. Also auch da kann man sich halt überall helfen lassen.
Gut.
Haben wir es, glaube ich.
Ja? Dann würde ich sagen, danke Trutz.
Danke Kai.
Und dann bis zum nächsten Mal. Gerne mal Podcast kommentieren, abonnieren sowieso, Bewertung dalassen, hilft uns auch immer. Und wir freuen uns auch total auf Feedback. Passt das so für euch? Was fandet ihr am spannendsten? Wo sollen wir mal tiefer drauf eingehen? Meldet euch gerne bei uns.
Schreibt uns an podcast@context.fm. Wir lesen jede E-Mail, freuen uns. Ja, und dann würde ich sagen, Kai, bis zur nächsten Folge.
Alles klar. Ciao, Trutz.
Ciao, ciao.